Herzlich willkommen, hier ist Christoph und es freut mich, dass du zugeschaltet hast zu einer weiteren Folge Learning from Leaders. Und ich bin mir sicher, auch du bist schon Bahn gefahren, wir alle tun es und heute wollen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Denn damit wir alle diesen Transport genießen können, da muss unglaublich viel gemacht werden, unter anderem von so großartigen Firmen wie Foslo Rail Services. Und ich bin froh, dass du dir Zeit genommen hast, Marcel, und über dein Leben und dein Unternehmen zu berichten.
Danke auch, Christoph. Freut mich sehr. Freut mich, dass es geklappt hat. Wir kennen uns ja auch schon länger. Und das ist doch auch für mich ein besonderer Moment und ich freue mich aufs Gespräch.
Ich bin total gespannt auf das Gespräch. Ich habe erlebt, wie du deine 650 Mitarbeiter führst. Du bist ein Visionär, du bist jemand, der bewegt und du bist jemand, der das Geschäft von der Pike auf gelernt hast. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Vielleicht mal, um so ein bisschen die Kulisse zu verstehen. Ihr seht hier, wir haben hier ein Stück deutsche Eisenbahn. In Deutschland gibt es fast 30.000 Kilometer Eisenbahn. Damit könnte man zu drei Viertel um die Erde fahren. Einerseits ist das ein ganz traditionelles Business. Andererseits ist Deutschland in einem enormen Spannungsfeld. Ich habe gerade gelesen, wenn man die Bruttosozialprodukte anschaut, dann ist Deutschland in Europa im europäischen Vergleich am zweitletzten Platz, kurz noch vor den Schweden. Da bewegt sich unglaublich viel. Ihr seid Mittelstand und Deutschland lebt vom Mittelstand. Betrifft euch das? Oder würdest du sagen, das ist ein so traditionelles Business, das läuft einwandfrei?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in der Eisenbahn im Moment ja eine Renaissance erleben. Ganz tolle Entwicklungen, die wir in Deutschland nehmen, mit Investitionen in Rekordhöhen. Und daher ist tatsächlich so, dass wir die Konjunkturschwäche, die es in Deutschland gibt, tatsächlich nicht merken. Eher im Gegenteil, wir haben eher ein Konjunkturhoch in unserer Branche. Eisenbahn bekommt wieder deutlich mehr Zuwendung. Politischer Wille ist da. Gibt sicherlich auch Bereiche. Wir haben ja auch viele Eisenbahnen bei Industrieunternehmen. Ja. Die großen Chemiewerke haben ihre Infrastruktur oder Stahlkonzerne. Da merken wir schon, dass die auch so ein bisschen aufs Geld achten. Aber die Eisenbahn als solches hat im Moment eher einen Konjunkturhoch und da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
Deine Karriere, Marcel, hat auch ein Hoch. Du hast dieses Unternehmen extrem erfolgreich geführt. Alle 5 Jahre habt ihr den Umsatz verdoppelt. Ihr habt deutlich mehr Mitarbeiter als noch damals 2012, wo du übernommen hast. Du bist CEO, du bist Vater, du bist Ehemann, du bist Sportler. Ich weiß, dass du sehr, sehr gerne Golf spielst. Viele Titel, viele Verantwortung, die du trägst. Wer bist du wirklich?
Ich versuche mal, je nachdem, in welcher Rolle ich bin, da dann wirklich voll aufzugehen. Ja, wenn ich zu Hause bin, möchte ich Vater sein. Und auch nur Vater und Ehemann. Wenn ich hier bin, dann will ich natürlich vor allen Dingen dieses Unternehmen führen und all meine Energie dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Und klar, wenn ich auf dem Golfplatz bin, was ich meist am Wochenende schaffe, dann versuche ich vor allen Dingen Golf zu spielen. Tut man denn immer leid, wenn ich es nicht ganz schaffe, wenn ich irgendwie dann doch mal die Arbeit mit auf den Golfplatz nehme? Dann merke ich auch sofort, dass mein Golfspiel darunter leidet. Und natürlich erst recht tut es mir leid für die Familie, wenn ich mit dem Gedanken dann doch noch irgendwie bei der Arbeit bin. Denn eigentlich möchte ich immer da, wo ich bin, wirklich mich dann zu 100% derjenige sein, der ich gerade dann auch in dem entsprechenden Punkt sein soll.
Jetzt hast du ja eine total spannende Karriere erlebt, in einer Situation, wo du unglaublich viel von deiner Kreativität einsetzen kannst, wo du ein Unternehmen führst. Und gleichzeitig hat das begonnen 1990 mit einem Praktikum, was du während deines Studiums gemacht hast, so hast du mir erzählt. Kannst du mal mitnehmen auf diese total spannende Reise der letzten jetzt doch fast 35 Jahre?
Ja, tatsächlich. Es war eher der Ende der 90er. Habe ich während meines Studiums, habe Diplom-Kaufmann studiert und immer schon viel gearbeitet nebenher. Ja, mein Studium war immer von Ferienjobs und Praktikas geprägt und irgendwann kurz vor Abschluss des Studiums bin ich über einen Freund der Familie in ein Unternehmen gekommen in Hannover, die sich mit dem Transport von Eisenbahnschienen beschäftigt haben. Und sie suchten jemanden, der im Controlling ein bisschen unterstützt. Das war jetzt etwas, was ich bisher überhaupt nicht einsortieren konnte. Mit Eisenbahn gar nichts zu tun. Und habe aber den Job, den fand ich spannend. Und ich suchte eben auch immer wieder nach den Gelegenheiten, mir was dazu zu verdienen. Und da bin ich dann geblieben. Ich habe einfach das Glück gehabt, ein tolles Umfeld zu finden. Ein tolles Team damals, noch eine Firma im Aufbruch. Und das Thema war ihm auch extrem reizvoll. Man sieht das jetzt hier im Hintergrund, so eine Langschiene, wie sie transportiert wird, wie sie sich um die Kurve in der Kurve mitbewegt und für mich zu dem Zeitpunkt ein völlig neues Feld. Und dann bin ich da hängen geblieben. Zum Ende des Studiums hat man mich dann gefragt, ob ich nicht nach dem Studium da bleiben will, beziehungsweise in die damalige Muttergesellschaft als Assistent des damaligen Eigentümers, Geschäftsführers. Und da ich das spannend fand und vor allen Dingen auch die Menschen dort extrem nett mir in Erinnerung waren, das war einfach rundum runde Sache für mich, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann begann die Liebe zur Eisenbahn sich auch zu entwickeln. Und ja, da bin ich heute noch, wie man sieht. Und habe halt über verschiedene Schritte eben in 2012 dann auch die Geschäftsführung dieses Konzernbereichs übernommen.
Ist ja durchaus erstaunlich, ne, dass du quasi so mit deinem ersten beruflichen Schritt so einen Volltreffer gelandet hast. Würdest du sagen, dass du durch die Arbeit diese Faszination Eisenbahn kennenlernen durftest? Oder hat dich diese Liebe zur Eisenbahn gleich schon in dieses Praktikum und den Job geführt?
Na, war sicherlich eher umgekehrt. Ich hatte mit der Eisenbahn früher nichts zu tun. Und dann ist es das eine, über die Arbeit Faszination für diese Branche, sicherlich aber auch für die Faszination etwas entwickeln zu können. Also das in ein Umfeld zu haben, in dem ich viel Freiheit bekommen habe, die Dinge ja auf meine Art und Weise zu machen, das war sicherlich der zweite reizvolle Aspekt. Sich entfalten zu können, und zwar früh, also ich habe schon früh Verantwortung für kleine Teilprojekte, für eine Marktentwicklung oder Ähnliches machen dürfen oder übernehmen dürfen. Und das hat natürlich auch eine Faszination und einen Reiz. Das eine ist die Branche, aber das andere ist auch die Art und Weise, wie man als Person sich entfalten kann, entwickeln kann und Vertrauen auch bekommt. Das war sicherlich ein zweiter, sehr, sehr faszinierender Teil, der mich dann auch dort gehalten hat.
Und jetzt hört sich das ja so linear an. Ne? Also du hast ein Praktikum gemacht, dir hat's gefallen, du wurdest gefördert und dann wurdest du 2012 CEO und so weiter und so fort. Von außen, das finde ich total spannend, schauen sich so erfolgreiche Karrieren eben oft sehr linear an. Und trotzdem bin mir ziemlich sicher, da gab es doch auch Momente, wo du mal gestrauchelt bist, auf die Nase gefallen bist, wo du wieder aufstehen musstest. Gibt es da prägende Momente, wo du sagen würdest, die sind dir so in Erinnerung geblieben, dass sie dich vielleicht auch sogar zum Besseren dann verändert haben?
Tatsächlich werde ich das häufiger gefragt. Und mir fällt es immer schwer, da auf irgendeinen singulären Event mich zurückzuerinnern. Ich weiß schon, dass ich mit Rückschlägen und auch mit Fehlern, glaube ich, sehr gut umgehen kann. Ne? Das gehört einfach dazu. Ich denke, dass, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, was habt ihr auch mal? Haben Sie mal Rückschläge? Ich sage, ja, wahrscheinlich bin ich der meist gescheiterte Mitarbeiter in diesem Unternehmen. All die Dinge, die wir erreicht haben, da gab es dann auf der Reise ganz häufig viele kleine Rückschläge, die wir immer wieder verdauen mussten, aus denen wir immer wieder lernen mussten. Und das hat mich sehr stark geprägt, dass wir dann doch die maßgebliche Anzahl unserer Ziele erreicht haben, obwohl wir auf der Reise dahin ganz viele kleine Rückschläge erreicht haben. Und dann dran zu bleiben, den Nordstern vor Augen nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, viel prägender für mich, als jetzt so ein einzelner Event, ein einzelner Rückschlag, wo ich sage, oh ja, die Anzahl der vielen kleinen Themen, die sind es, die mich dann auch geprägt haben.
Das finde ich total spannend. Ne? Derjenige, der vielleicht am häufigsten gescheitert ist, wurde zum CEO, leitet das Unternehmen, dann aber sicherlich, weil du eben mit diesem Scheitern sehr gut umgehst. Als Kind, ne, sind wir ständig auf die Nase gefallen und wir haben es aber nicht so stark als Scheitern empfunden, sondern wir haben damit auch so die Freude des Wachstums, die Freude des Lernens mit verbunden. Und ich glaube, wenn wir dann in Verantwortung kommen, ist ja die Gefahr die, dass wir gerade auch gegen außen, manchmal auch gegen innen vermitteln wollen, wir haben es geschafft, wir sind perfekt und dann hören wir auf zu wachsen. Ist es so Teil deiner Philosophie, so ein Growth Mindset zu haben?
Ja, absolut, absolut. Also all das, was ich auch an Chance hatte, Fehler machen zu können. Wie gesagt, das sind ja nicht die existenziellen Fehler, das sind die kleinen, die Planungsfehler, die Fehleinschätzungen, man steuert nach. Diese Art von Fehlerkultur auch weiterzugeben ins Unternehmen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Man wird das, glaube ich, selten erleben, dass ich in Rage komme, weil etwas nicht funktioniert hat. Ich rege mich eher dann darüber auf, wenn der Umgang damit nicht funktioniert. Ja. Wenn wir Schuldige suchen statt die Ursachen. Das würde uns nur hemmen. Wenn es nur darum geht, wer hat jetzt was an welcher Stelle falsch gemacht. Es geht darum, was ist schief gelaufen, was lernen wir draus, wie machen wir es nächstes Mal besser. Um auch das Vertrauen ins Team zu geben, komm, wir machen weiter. Natürlich machen wir weiter. Und traut euch auch Entscheidungen zu treffen. Traut euch, dass wir auch ein Neuland betreten. Und wenn wir auf der Reise dahin Fehler machen, dann gucken wir uns an, was haben wir falsch gemacht und korrigieren wir das und gehen wir nach vorne. Und das, denke ich, ist wesentlich auch fürs Wachstum des Unternehmens gewesen, dieses Umfeld zu schaffen und damit auch so ein bisschen zu inspirieren. Ja, das nochmal wiederholen, wenn uns irgendwo auch ein Rückschlag vielleicht mal Geld kostet, das noch fünfmal zu wiederholen, das wissen die meisten schon ganz von alleine. Ja. Sondern es geht eher darum zu sagen, so, wie lernen wir daraus? Wir bringen was wieder auf Kurs und was lernen wir daraus? Und nicht, wer hat was falsch gemacht?
Nicht in Rage zu kommen, wenn Fehler gemacht werden, sicherlich etwas, wo ich mir auch eine Scheibe von dir abschneiden werde. Jetzt habe ich dich ja, wir kennen uns schon länger, ja. Ich habe gesehen, wie du führst, wie du mit deinem Team umgehst. Und tatsächlich ist das so einer der Merkmale, die ich mit dir verbinde, dass du, wenn ich das so sagen darf, die Ruhe weg hast, ja. Also in dir ruhst, trotzdem aber sehr dynamisch bist, dich ausdrückst, vermitteln kannst, was dich bewegt. Würdest du sagen, das ist so etwas, was dir gegeben wurde von der Natur? Oder hast du daran gearbeitet, diesen Druck irgendwo auch in dir abbilden zu können und ruhig zu bleiben in stressigen Situationen?
Ja, es freut mich, wenn ich so rüberkomme. Das stellt mich auch tatsächlich dar. Ich muss mich da auch nicht großartig verstellen. Ich denke, ich bin so jemand, der wirklich auch die Kraft aus vor allen Dingen dem, was wir erreichen wollen und Spaß an der Freude, Spaß an der Arbeit hat. Und Dinge, die uns zurückwerfen, wie ich gerade schon gesagt habe, die gehören für mich einfach mit dazu. Und ich bin eher derjenige, der sich dann ärgert, wenn der Umgang anderer damit nicht so ist. Ich selber versuche vor allen Dingen auch vorzuleben, dass wir gemeinsam das schaffen werden und gemeinsam den nächsten Schritt erreichen.
Und genau diese Haltung ist ja so, so entscheidend in einer Welt, die sich so schnell verändert. Viele sagen, so schnell wie noch nie. Andere sagen, die Welt wird sich nie wieder so langsam verändern, wie das heute der Fall ist. Eine Sache, Herr Marcel, die uns beide unter anderem verbindet, ist die Liebe zum Fußball, das darf ich hier sagen. Allerdings, leider, Marcel, bist du ja nicht Fan vom FC Basel wie ich, sondern von Hannover 96, ein Traditionsverein, 1896 gegründet. Vossloh, da reicht die Tradition noch viel länger zurück, wenn es mir recht ist, so rund um 1850 gegründet. So ein Traditionsunternehmen wie Vossloh und dann die Idee von agiler Transformation, die Welt, die sich so schnell verändert. Wie geht das zusammen? Ist es für euch auch immer wieder ein sich neu erfinden? Oder würdest du sagen, du bist in einem Metier, du bist hier an einem Ort, wo du quasi vom sicheren Leuchtturm beobachten kannst, wie die ganze Welt verrückt spielt und die Wellen nach oben schießen?
Ja, tatsächlich ist es schon so, dass wir in der Eisenbahnbranche, die ein hochgradig sicherheitsrelevantes Umfeld bedeutet, dass sich Dinge nicht ganz so schnell drehen. Dass sich neue Verfahren, neue Bauverfahren, aber auch Oberbaukomponenten, dass das sich jetzt nicht so schnell dreht wie vielleicht in anderen Industrien. Von daher, bei der Eisenbahn passiert der Wandel ein bisschen langsamer. Gleichzeitig habe ich auch mal ganz persönliche Meinung, was so diese Dynamik angeht. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr stark geprägt werden durch die Medien, durch Social Media. So manches, was sich an ständiger Veränderung abspielt, wird natürlich auch durch die Medien immer noch weiter hochgebauscht, wird beschleunigt und ist vielleicht gar nicht so. Mal irgendwann, als das Thema des islamistischen Terrors vor vielen Jahren so extrem leider war, da gab es ja auch eine Phase, wo kein Tag verging, wo nicht wieder eine Schlagzeile und wieder eine Schlagzeile. Ja. Und man fühlte sich wie in der unsichersten Welt, in der wir jemals gelebt haben. Und gleichzeitig habe ich eine Statistik gelesen, die aufgezeigt hat, sodass die Terroropfer der in Europa der letzten Jahre einfach kontinuierlich rückläufig waren über die letzten Jahrzehnte. Das heißt, das stimmte gar nicht rein statistisch und trotzdem fühlte es sich so an. Also dementsprechend habe ich auch gelernt, dass es manchmal gut ist zu sagen, so mal Ruhe bewahren. Und hättest du jetzt deinen Social-Media-Ticker nicht, dann würdest du es vielleicht gar nicht an dich ranlassen. Und dann würde die Welt genauso langsam sich bewegen wie noch vor einigen Jahren. Also deswegen, manchmal ist es auch gut, nicht zu schnell zu meinen, dass jetzt gerade sich die Welt wieder in eine ganz andere Richtung dreht, sondern es ist auch viele hochgebauscht von den Medien.
Ja, eine spannende Betrachtungsweise. Und ich glaube, vieles von dem, was wir so schnell im Außen betrachten, ist ja dann auch eine Spiegelung von dem, wie wir mit uns selbst umgehen. Und wenn wir selber unruhig sind, dann erleben wir vielleicht auch das Äußere als unruhiger. Und in diesem Sinne, wenn du also sagst, du hast selber so eine Ruhe in dir, dass du vielleicht das auch im Außen so wahrnimmst. Und das hilft natürlich, wenn es darum geht, performant zu sein. Wir wollen den Zug sprichwörtlich nicht verpassen, aber in der Regel liegt ja in dieser Ruhe auch eine Kraft. Ne? Und du hast sehr kontinuierlich gewirkt. Als CEO oder als Managing Director hast du ja auch einen Druck, einen wirtschaftlichen Druck. Und ihr habt es tatsächlich geschafft. Wir haben uns miteinander besprochen. So all 5-6 Jahre habt ihr den Umsatz verdoppelt, konntet dann wirklich auch expandieren. Seid ja sehr, sehr international tätig, in eurer Branche auch international mitführend. Welches Prinzip, wenn jetzt andere davon profitieren wollen oder sich sagen, ich würde gerne so operieren wie der Marcel, welches Führungsprinzip steht da dahinter?
Ja, also wie wir es anfangs schon gesagt haben, so ein Wachstum kommt ja nie von einem allein. Es ist ein Teamerfolg. Und dieses Team muss wissen, dass es Dinge tun darf, dass wir uns an neue Märkte, an innovative Verfahren auch rantrauen, dass wir auch bereit sind, Rückschläge mal hinzunehmen, solange wir auch schnell daraus lernen. Ich denke, das ist sicherlich eins der Prinzipien hier, dass das Team weiß, dass sie mir vertrauen können, wenn es darum geht, ihnen auch den Rücken zu stärken, wenn mal Dinge nicht so funktionieren, weil sie eben auch Teil der Geschichte sind. Wenn wir alle gleich denken und in die Richtung unterwegs sind, dann hast du schon mal ein super Fundament dafür zu sagen, so wir trauen uns auch was. Ja? Denn ich denke, das größte Hindernis für Wachstum ist schlichtweg, wenn sich Mitarbeiter nicht trauen, aus Angst vielleicht was falsch zu machen, die Konsequenzen tragen zu müssen, im negativen Rampenlicht zu stehen. Das würde einfach dazu führen, dass wir an jeder Stelle sagen, mach mal lieber nicht, warten wir mal lieber. Und dann kannst du nicht wachsen. Du musst schon ein Umfeld schaffen, in dem wir auch wissen, kannst dich darauf verlassen, dass wir als Team das schaffen, dass die Führungsmannschaft dir den Rücken stärkt und nicht nur Schuldige sucht, sondern wirklich auch den Erfolg natürlich auch feiern. Ja. Das ist etwas, was häufig zu kurz kommt, dass man, wenn man was geschafft hat, sagt, oh, jetzt, Chaka, das haben wir jetzt geschafft, da freuen wir uns jetzt auch mal. Ja. Dann kommt schon die nächste Situation, wo man dann auch mal wieder schwieriges Fahrwasser fahren muss, kommt dann schon von ganz alleine, aber Erfolge feiern und wie gesagt, immer wieder Rücken stärken, Vertrauen geben, Fehlerkultur leben, ja. Da muss ich mal fragen, wenn ich das jetzt so erzähle und auch vor meiner Mannschaft, lebe ich das wirklich so vor?
Ja.
Tue ich das wirklich? Und das denke ich, das A und O.
Also das Vertrauen dadurch entsteht, dass du authentisch bist, dass du das, was du von deinem Team erwartest, wirklich auch selber lebst. Gibt es vielleicht noch andere Prinzipien, denen du folgst, um dieses Vertrauen, diese Vertrauensbasis in deinem Team zu stärken? Denn das ist ja tatsächlich das vermutlich Erfolgsprinzip schlechthin. Und trotzdem wissen wir ja zum Thema Vertrauen, es braucht extrem lange, manchmal das aufzubauen und manchmal nur 5 Minuten, um es zu zerstören. Also ein sehr fragiles Gebilde in der Regel.
Tatsächlich, du hast es gerade gesagt, Authentizität ist sicherlich wichtig. Also ich könnte, glaube ich, nicht führen, wenn ich mich verstellen müsste. Das würden Mitarbeiter merken. Und dann kannst du Zweifel manches aufbauen und dann kommt doch schnell der Moment, wo die Mitarbeiter merken, dass du dich dann vielleicht doch nur verstellt hast. Und das ist eines meiner Prinzipien. Wirklich, ich bin der Marcel Taubert, dem ich die Mitarbeiter auch schon kannten, als ich noch Praktikant war.
Ja.
Ja, und ehrlich, und wenn ich A sage, dann meine ich auch A und dann ziehe ich auch A durch. Und wenn ich B meine, dann wissen Sie das auch? Und ich denke, dass sich das natürlich, dass tatsächlich etwas ist, was wir über Jahre natürlich auch aufgebaut haben, dass die Mitarbeiter genau wissen, was sie an mir haben und auch genau wissen, dass ich mich nicht verstelle und das auch gar nicht könnte, ehrlich gesagt. Ich bin da, glaube ich, auf vielen Ebenen sozial kompatibel. Das ist eine Stärke. Das ist vielleicht ein Geschenk, was ich aus meiner Familie mitgekriegt habe. Aber das weiß ich, glaube ich, auch einzusetzen, sodass ich mich nicht verstellen muss.
Ja, das ist ja total spannend. Ne? Sich nicht verstellen hat enorme Konsequenzen. Heute wissen wir von der Neurowissenschaft, dass wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass der andere nicht ganz ehrlich ist, dann erleben wir das als Stress. Wir erleben das als Gefahr. Ne? Der könnte was im Schilde führen. Dann mitten wir Gefahr, da geht sogar der Blutdruck hoch und natürlich können wir uns dann nicht entspannen, natürlich können wir dann nicht wirklich in Beziehung treten. Und in diesem Sinne, authentisch sein natürlich als total wichtiges Rezept. Geht natürlich aber auch nur, wenn das, was wir dann ganz authentisch mit der Welt zu teilen haben, irgendwie auch gewinnbringend ist. Das heißt, wenn wir innerlich auch aufgeräumt sind. Ne? Was machst du an Tagen, wenn du reinkommst und merkst, mir geht es halt gar nicht gut? Teilst du das auch authentisch oder wie gehst du damit?
Ja. Ja.
Ja, okay.
Ja, das kann ich. Also es kommt nicht so oft vor, darf ich sagen.
Ja.
Ich bin schon jemand, der die kleinen Rückschläge, die kleinen Planänderungen, ich kann die schnell verarbeiten und mich dann wieder an dem, was wir aber geschafft haben, also an den, sagen wir mal, du schaffst 50% deines Ziels, dann kann ich es für mich, glaube ich, schnell schaffen, mich an den 50% zu freuen und überlegen, wie schaffen wir die anderen 50% und lasse die Negativstimmung für die nicht geschaffenen 50% nicht zu viel Raum einnehmen, aber auch eben nicht in der Mannschaft zu viel Raum einnehmen, sodass wir immer wieder auch nach vorne kommen. Und von daher ist so dieser Moment, wo es mich dann mal wirklich runterzieht, der ist dann auch nicht lange. Ja, so. Und wenn er da ist, ja, das merkt man mir dann, glaube ich, schon an, aber es kommt jetzt auch nicht zu häufig vor.
Dann lass uns mal auf die Schiene gehen. Also wir haben hier aufgebaut ein paar Accessoires. Erzähl uns mal, ich habe ja schon eingangs gesagt, die Schiene, ich weiche der Stand, wo du die Zahl genannt hast, 30.000 Kilometer, meine Freunde, dieser Schienen liegen in Deutschland ausgelegt, ein Teil des Erfolgsrezeptes. Deshalb sind wir so gut verbunden miteinander und die müssen gewartet werden. Und da kommt Foslo Rail Services ins Spiel. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr macht?
Also tatsächlich, die Schiene sind wohl sogar noch mehr als 30.000 und dann sind es 30.000 Gleiskilometer, dann kannst du es ja sogar verdoppeln. Dann haben wir weit über 60.000 Kilometer Schiene, Eisenbahnschiene. Wir als Foslo Rail Services sind diejenigen, die eine ungewöhnliche Aufstellung haben. Wir sind nämlich den ganzen Lebenszyklus der Eisenbahnschiene. Wir produzieren sie nicht, aber wir sorgen dafür, dass sie ins Gleis kommen, dass sie abgeladen werden, dass sie inspiziert werden, dass sie dann aber auch gewartet werden. Sie sehen hier so ein Stück Schiene, was ja kaum einer weiß, wenn da Stahl auf Stahl teilweise mit 300 Stundenkilometer drüber gefahren wird, dann ist ja jeder Hundertstel von Millimeter Intoleranz etwas, was zu Krach führt, zu Dynamik. Und von daher sind die Toleranzen, in denen so eine Schiene dann auch gepflegt sein will, weil sie verschleißt natürlich, die sind schon sehr, sehr hoch, muss sehr genau arbeiten. Und das dann draußen in sehr teilweise rauem und kaltem Umfeld, immer nachts. Also ist ein großes Kompliment an all die Mitarbeiter, die das machen. Und wir liefern eben auch wieder neue Schienen aus. Das heißt, wir schweißen Schienen lang bis zu 180 Meter in Deutschland. Wir transportieren sie. Wir bringen sie dann auf die Baustelle, sehen zu, dass sie dort eingebaut werden. So begleiten wir das ganze Leben der Schiene, zunehmend auch der Weiche. Und als Konzern machen wir eben noch viel mehr. Unser Konzern stellt auch Weichen her, stellt Schienenbefestigungen her, Schwellen her, also als Bahninfrastrukturunternehmen. Wir sind halt die Dienstleistungssparte des Konzerns, die sich vor allen Dingen Schiene und Weiche den ganzen Lebenszyklus lang widmet.
Und Weichenstellen finde ich ein gutes Stichwort. Die Bundesregierung hat ja wichtige Weichen gestellt, denn wenn es um die Bahn geht, wenn es um die Schiene geht, dann geht es nicht nur um die Bewegung von A nach B, dann geht es auch um die Klimaschutzziele, dann geht es um Nachhaltigkeit und in Deutschland, die Bundesregierung hat 7,5 Milliarden investiert oder investiert 7,5 Milliarden allein in 2024. Das hört sich nach enorm viel an. Was können wir damit bewegen? Ist das genug, um die Probleme, die da offensichtlich sind, zu lösen? Auch ich, wenn ich mit der Deutschen Bahn reise, muss immer wieder extra planen, weil der eine Zug nicht ankommt, der nächste verspätet ist. Wie siehst du da die Situation?
Also erstmal, ich bin mittlerweile wirklich leidenschaftlicher Bahnfahrer und das nicht nur wegen meinem Job hier, sondern weil ich es genieße. Das ist eine Art des Reisens, die deutlich entspannter ist als das Auto. By the way, ich habe jetzt, nachdem ich jetzt gefühlt 20 Jahre einen Firmenwagen, irgendwie hat man das ja, gesagt, aber warum? Ich habe jetzt gesagt, ich werde doch meinen Firmenwagen abgeben und stelle auf das Deutschlandticket um.
Wow, klasse.
Ab August dann nur noch mit dem Deutschlandticket fahren. Wir haben eine wunderbare Infrastruktur hier im Großraum Hamburg, die es mir ermöglicht, auch einfach mit der Bahn hierher zu fahren. Und ich habe das gerade heute Morgen noch auf dem Weg ins Büro mich bestätigt gesehen. Du stehst im Stau und wenn du dich so umguckst, dann sind es ja so, also wahrscheinlich gefühlt 60% der anderen Autos links und rechts, die ja auch im Stau stehen, sind genauso wie ich, die dann ihre Mittelklasse-Limousine alleine im Auto sitzend durch den Stau, das kann schlichtweg nicht der Weg nach vorne sein. Ich habe für mich jetzt die Konsequenz gezogen, aber gesagt, so ich steige jetzt um auf Deutschland-Ticket und gebe mein Auto ab. Natürlich haben wir als Familie noch ein Auto, aber ich brauche jetzt nicht mein Company-Car. Du fragst, ist das genug? Was, das sind ja aberwitzige Summen im Raum, die investiert werden. Endlich, kann man ganz klar sagen. Die Bahn ist seit der letzten Bahnreform klar unterfinanziert gewesen. Hat sich also ganz viel aufgestaut. Und ob das Geld reicht, weiß ich auch nicht. Ich glaube, viel wichtiger ist, wie langfristig macht man das jetzt? Ist es langfristig planbar finanziert? Dann kommen ja auch noch viele Jahre, in denen jetzt erstmal saniert wird und dann muss aber noch darüber hinaus, glaube ich, eine langfristige Sicherheit geschaffen werden, um diese Systemeisenbahn eben auch wirklich nachhaltig richtig zu finanzieren. Und jetzt hat man halt endlich mal eine Situation, in der man nicht Jahr für Jahr sagt, was muss ich alles streichen, sondern was kann ich alles tun? Und das halte ich für einen großen Schritt. Da hat die Bahn aber natürlich auch eine Herkulesaufgabe vor sich, von dieser Unterfinanzierung in jetzt wirklich auch in einen Modus zu kommen, wo man viel machen kann. Aber von der Sache her, nicht nur, weil wir als Unternehmen davon profitieren, sondern weil ich auch als Mensch wirklich glaube, das ist der Weg nach vorne. Eisenbahn hat da wirklich einen ganz, ganz großen Anteil oder kann einen ganz großen Anteil haben, dem Klimawandel zu begegnen und vom Individualverkehr wegzukommen.
Ich glaube, du führst dein Unternehmen erfolgreich, weil du Visionen hast, weil du nach vorne schaust, in die mittelbare Zukunft, vielleicht sogar darüber hinweg. Und es ist ja nicht zu verleugnen, die künstliche Intelligenz spielt eine enorme Rolle. Jetzt wird so viel investiert mit dem klaren Ziel, da mal eine Schippe zwei draufzulegen. Wir wollen es noch besser verbinden, die Bahn soll noch einen größeren Impact haben, mehr und mehr Menschen sollen das tun, was du tust, nämlich umsteigen auf die Bahn. Welche Rolle spielt da die künstliche Intelligenz? Welche Potenziale sind da noch nicht ausgeschöpft?
Ich denke, die künstliche Intelligenz wird einen erheblichen Einfluss haben. Muss. Wir brauchen es. Wir sehen, dass wir auch in unserer Branche einen demografischen Wandel haben, Fachkräftemangel. Die Eisenbahnergeneration, die da draußen mit all ihrer über Jahrzehnte angelernten Kompetenz da ist, die gehen sukzessive auch in Rente und es braucht wirklich Lösungen, um all das Know-how anderweitig abzufedern. Und da ist natürlich die künstliche Intelligenz und Anwendungen, die die künstliche Intelligenz nutzen, ein wesentlicher Bestandteil. So, von daher, ja, es braucht, es wird auch einen Einfluss haben und dann bringe ich auch das Aber. Es braucht einen Reifegrad von Anwendungen. In meinem Umfeld natürlich begegne ich immer wieder Anwendungen von künstlicher Intelligenz und so bitte nicht in der Eisenbahn. Beispiel, dass wir gerade ein Reiseportal, mit dem wir uns über einen gestrichenen Flug austauschen, da landest du ja auch noch bei einem Chatbot. Ja. Die Kommunikation mit diesem Chatbot hin und her, das war schon Slapstick teilweise, wo ich sage, das mag jetzt für diesen Reiseanbieter in Ordnung sein, einen Kunden verloren zu haben, aber mit diesem Reifegrad könnten wir noch nicht in der Eisenbahn, die hochgradig sicherheitsrelevant ist, künstliche Intelligenz zur Anwendung bringen. Wir müssen also, da denke ich, noch viel mehr üben und müssen schauen, dass die Tools, die Prozessschritte, das Know-how, was das die künstliche Intelligenz irgendwo auch unterstützen kann, dass das wirklich einen Reifegrad hat, dass es uns voranbringt. Wir als Konzern arbeiten da eine Menge dran. Wir versuchen uns da wirklich auch sehr stark aufzustellen und alles, was mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zu haben, sukzessive bei uns ins Unternehmen zu bringen, aber auch unseren Kunden Mehrwert anzubieten. Das wird kommen, aber es braucht gerade in unserer Industrie einen anderen Reifegrad als der Chatbot des Reiseanbieters.
In der Autoindustrie werden wir immer wieder gelockt. Ne? Jetzt wird uns in Aussicht gestellt, dass wir ohne Fahrer durch die Gegend fahren werden können in 5 oder 10 Jahren. Neueste technologische Erfindungen machen das Fahren noch attraktiver, schneller, nachhaltiger, weniger Benzin und so weiter und so fort. Kannst du mal eine Vorschau geben, so diesen Trailer, den Bahntrailer, was steht da bevor, was Spaß machen könnte, was uns gut tut, was es einfacher macht?
Ja, die Bahn ist natürlich prädestiniert für fahrerloses Fahren. Ja. Es gibt heute schon so ein paar U-Bahn-Systeme. Die S-Bahn in Hamburg hat auch ein Pilotprojekt, fahrerlose S-Bahn. Ich denke, da wird die Reise hingehen. Das ist ein spurgeführtes System. Also wird man, denke ich, das autonome Fahren, was bei der Eisenbahn eigentlich auf die Stirn gestempelt ist, das wird ganz stark kommen. Und dann werden wir natürlich auch ganz viel noch Automatisierung sehen, selbst im Gleisbau. Das ist gar nicht so einfach. Also da draußen bei jeder Art von Witterung nachts in so klassische Gleisbaustellen laufen. Da braucht es schon auch manchmal Improvisationskunst. Das ist gar nicht so sehr standardisierbar. Ja, ja. Und trotzdem wird es kommen. Wir werden sicherlich viel mehr im Bereich Automatisierung, Robotik im Gleisbau sehen. Und wir müssen das eben auch, weil es auch in dem Feld wird es immer schwieriger, Personal zu finden, dass das auch möchte. Das ist schon ein Job, der nicht ohne ist.
Und wenn sich so viel verändert und wenn man auch so intensiv arbeitet, wie du es tust, dann ist es total wichtig, immer wieder an einen Ort gehen zu können, wo wir Kraft tanken können. Ja, Work-Life-Balance ist ein großes Thema. Resilienz ist ein Riesenthema. Und tatsächlich, wenn ich dich treffe, wie ich es gesagt habe, bist du meistens ruhig, du bist ausgeglichen, du kommst mit einem Strahlen in die Tür und du bist da in diesem gegenwärtigen Augenblick. Woher nimmst du deine Kraft? Wo lädst du dich auf?
Ich bin tatsächlich jemand, der auch seine Energie aus dem Job ziehen kann und es auch tut. Ja, mir macht das Spaß. Und wenn ich Spaß habe und wenn ich sehe, wie sich Dinge entwickeln und wie ich sehe, wie sich das Team entwickelt oder wir uns als Team entwickeln, dann bringt mir das wahnsinnig viel. Ja, und da brauche ich gar nicht den anderen Ort, den ich aber Gott sei Dank habe, wie zum Beispiel die Familie oder auch meine Wanderung ja auf dem Golfplatz, aber ich wandere auch ganz gerne einfach mal durch die Stadt. Bin morgens früh um 6, trifft man mich mal gerne. Okay, cool. Dafür durch den alten Elbtunnel, kreuz und quer durch die Stadt, mal so 2-3 Stunden, wenn die Stadt erwacht, finde ich ganz toll. Brauche ich aber nicht, um runterzukommen, sondern der frische Luftfaktor, die Bewegung, kann ich mal ein bisschen an was anderes denken. Aber tatsächlich, wenn ich das bräuchte, dann wäre ich schon falsch. Ja? Ich brauche eigentlich, ich komme nach Hause und ärgere mich, oh Gott, ist schon wieder spät geworden und man wird mich hier nie sehen und sagen, ach Mensch, jetzt muss ich aber noch eine Viertelstunde. Und solange das ist, so ist, ist es auch gut. Und ich ärgere mich dann eher, wenn es mal nicht so ist. Natürlich habe ich diese Tage auch, ich dann zu Hause noch grübel und versuche irgendwie in den Abschaltmodus zu kommen. Eigentlich soll es soweit gar nicht kommen, wenn ich viel auch aus dem Job rausziehe. Und das macht mir dann auch Spaß. Und so soll es auch sein. Und by the way, natürlich versuche ich das auch viel zu vermitteln an die Mitarbeiter. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Die Mitarbeiter sollen ja auch und das Team soll bei dem, was sie machen, die gleichen Erfolgserlebnisse haben, sich darüber freuen und auch den Spaßfaktor mitnehmen können. Denn wie gesagt, über Druck alleine, den hast du auch. Aber wenn du nicht diesen gemeinsamen Nordstern hast, wo es auch Spaß macht, jeden Teilschritt dahin, dann wäre ich auch falsch an dieser Stelle. Ja? Ich glaube, genau das, so sehe ich meine Rolle auch als CEO.
Und ihr habt es ja auch gesehen, Marcel, wenn du Spaß sagst, dann spüre ich da diese Energie, dann glühst du wirklich gehend. Also ich merke, dass du das so lebst und erlebst. Das ist natürlich ein Riesengeschenk, ne? Wenn du eine Arbeit findest, wo du merkst, ich ziehe da auch Energie raus. Das war auch in meinem Leben so, bei mir war es so, Marcel, dass ich ursprünglich, ich wollte mal Fußballprofi werden, das hat nicht geklappt, dann sollte ich das Unternehmen von meinem Vater übernehmen, was per se total lukrativ gewesen wäre. Ich hätte ihm auch gerne einen Gefallen getan. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, ich werde irgendwann mal was tun, was mir ganz entspricht und was ich wirklich liebe. So habe ich das so mit 16, 17 definiert. Habe dann aber ehrlich gesagt 10 Jahre gesucht und bin meistens gescheitert und habe eben diesen Spaß nicht erlebt. Wo ich ihn dann erlebt habe, war das echt befreiend. Und dann habe ich eben auch erleben dürfen, dass Arbeit Energie geben darf. Wenn ich jetzt überlege, und das ist eine Frage an dich, das mir ist tatsächlich heute noch so, ne? Also 20 Jahre, 30 Jahre später habe ich immer noch diese Freude an der Arbeit, was aber auch bedeutet, dass ich manchmal übertreibe. Ja? Ich arbeite zu viel in Bezug auf vielleicht meine Familie oder meine Partnerin und ich glaube auch, dass ich manchmal Mitarbeiter überfordere, weil ich eben aus diesem Reservoir schöpfe, aber vielleicht nicht alle Mitarbeiter. Ja? Und da muss ich ein Auge drauf haben. Ist es bei dir ähnlich oder kannst du das, diese Freude auch immer wieder, wie du gesagt hast, in deine Mitarbeiter erwecken oder bringen sie die zur Arbeit?
Die Einschätzung, dass das alle genauso können wie ich, wäre falsch. Also ich sehe schon meine Rolle, so viel wie möglich von meiner Energie zu übertragen ans Team, sie mitzunehmen. Wir machen ja hier keinen Spaß, sondern wir machen ja schon ein sehr ernsthaftes Geschäft. Eisenbahn braucht einen hohen Sicherheitsanspruch, den wir haben. Also das ist ja jetzt nicht per se Spaß. Ja. Aber es soll ja trotzdem Spaß machen, die Dinge, die man erreicht hat, auf die auch zurückblicken zu können und sich auf die nächsten Herausforderungen und auch im Team zu freuen. Das ist ja das, was ich vermittle. Ja. Und diese Energie durchaus rüberzubringen. Und mir ist auch klar, das ist nicht für jeden Mitarbeiter 1:1 zu übertragen. Jeder ist da natürlich auch anders. Und ich kann auch die Art und Weise, wie ich die Energie daraus ziehe, da kann ich meinen Mitarbeitern nicht aufzwingen, es genauso zu machen. Aber ich kann zumindest das Umfeld schaffen, dass wir uns über die gleichen Themen freuen können, also wirklich die gleichen Ziele haben und die Kollegen damit auch mitnehmen. Das gibt doch mit Sicherheit eine Menge. Und so ein bisschen muss natürlich auch jeder, ist da anders gestrickt, mit sich ausmachen. Also ich habe da nicht den Anspruch, jeder muss da genauso ticken wie ich. Das wäre falsch.
Und manchmal habt ihr ja auch motivationale Tools. Ich habe gehört, ihr habt eine gemeinsame Reise vor, wenn dann Ziele erreicht werden. Das ist ja auch total wichtig, eben auch zusammen zu feiern, wie du sagst, auf das zurückzublicken, was man erreicht hat, weil sonst ist es auch ein Hamsterrad am Ende des Tages.
Ja, das ist so. Dieses ein bisschen mehr wird ja immer so sein. Wir wollen natürlich immer noch ein bisschen besser werden. Wir wollen immer noch eine Schippe nachlegen. Dann braucht es das auch, genau, dass wir uns auch neben der Arbeit mal auf so ein Ziel fahren. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder nette Management-Workshops mit den besten Coaches, die wir bisher finden konnten.
Das ist klasse, das freut mich sehr. Und das sind auch immer Highlights für mich und für das Team, für Maria, wenn wir zusammenkommen, weil es einfach Spaß macht, mit euch zu arbeiten und auch diese Entwicklung zu sehen. Und Entwicklung ist ein großes Thema für alle von uns. Ich glaube, etliche von den Zuhörern, vielleicht ihr, die jetzt den Marcel hört, merkt, okay, der Marcel hat unglaublich viel erreicht, hat Spaß an dem, was ihm das tägliche Brot bringt, konnte sich beruflich entwickeln, konnte das Unternehmen nach vorne bringen. Und ich glaube, wir alle spüren ja Potenziale in uns und haben manchmal das Gefühl, ich kann das mein Potenzial leben. Ich glaube, wir alle kennen auch Situationen, wo wir merken, da ist was, da ist noch mehr in mir drin, aber ich kriege das irgendwie nicht auf die Straße, kriege das nicht ausgedrückt. Aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, ist vielleicht eine wichtige Komponente, vielleicht ein Tipp, den du mitgeben kannst an Menschen, die sagen, ich würde mich gerne noch weiterentwickeln?
Tatsächlich habe ich über die Jahre gelernt, wie viel leichter es mir fällt, an meinen Stärken zu arbeiten im Vergleich zum Ausgleich meiner Schwächen. Auch gelernt, die Stärken und Schwächen meines eigenen Profils, meiner Persönlichkeit zu verstehen und eben nicht an den Schwächen zu arbeiten, sondern die Stärken noch klarer rauszuarbeiten und viel eher dafür zu sorgen, dass man in einem Team unterwegs ist, wo nämlich das, was ich vielleicht an Schwächen habe, andere aber genau als ihre Stärken haben, die können das dann viel besser auffangen, als ich das könnte, indem ich an den Schwächen arbeite. Also habe ich gelernt, arbeite vor allem an den Stärken, suche die auch noch klarer rauszuarbeiten. Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Man macht heute nichts als One-Man-Show. Du brauchst ein Team. Und in deinem Team hast du ganz viele unterschiedliche Charaktere mit ganz unterschiedlichen Stärken. Und wenn die gut zusammengesetzt sind, dann kannst du selber mit deinen Stärken auch brillieren. Und an denen arbeitet das, was man in der Persönlichkeitsentwicklung machen sollte. Heißt natürlich auch, seine Schwächen zu kennen, ganz klar.
Ja.
Und wie gesagt, im Team darauf zu reagieren, ist viel leichter, als zu sagen, jetzt bilde ich mich hier weiter, bilde mich da weiter.
Spannend, dass du das sagst. Während ich dir zugehört habe, habe ich mir überlegt, vielleicht ist das auch eine Quelle für dich, wo du Spaß dann spüren kannst und erleben kannst, weil du halt deine Stärken zum Ausdruck bringst und dir erlaubst zu sagen, na gut, da bin ich nicht so stark, dafür sind wir ein Team. Und spannenderweise ist das ja sogar auch im Einzelsport immer wieder ein Riesenthema. Soll ich die Stärke fördern oder Schwächen ausmerzen? Und Roger Federer, den, wie du weißt, ich ja sehr, sehr bewundere und immer wieder verfolgt habe, hat ja auch immer wieder postuliert, hatte die starke Vorhand, die schwächere Rückhand. Die Medien haben immer gesagt, wann trainierst du endlich die Rückhand, damit du Nadal schlagen kannst. Er hat gesagt, nee, Stärken ist für mich das A und O. Das Leben, die Gegenspieler jetzt in diesem Falle, die fokussieren sich eher auf die Schwächen. Vielleicht wegen der Freude auch, aber vielleicht auch, um in dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu kommen, wo wir eben uns auch ganz erleben können in dem, was wir gut können. Zu guter Letzt, Marcel, wenn du dich selbst nochmal treffen würdest, wenn du dir vorstellst, ich habe jetzt gelernt, um 6 Uhr früh, wenn du deinen Morgenspaziergang machst, nächste Woche durch den Elbtunnel läufst und Hamburg erkundest. Wenn du deinen Morgenspaziergang machst, durch den alten Elbtunnel spazierst, die Morgenluft einatmest und plötzlich aus dem Nichts der Marcel vor dir steht, der vielleicht 15, 16, 17 Jahre alt ist und du dir selber nochmal einen Ratschlag geben könntest, was würdest du dir sagen? Was ist vielleicht, was du noch mehr hättest, aus diesem Geschenk des Lebens sozusagen rauszuholen, ist vielleicht das falsche Wort, aber was du dir vielleicht selber noch hättest ermöglichen wollen?
Beruflich würde ich vielleicht gar nicht so viel anders machen. Ich denke, es ist auch vieles. Ich habe mich viel in Situationen, in die bin ich dann auch reingekommen, habe sie so genommen, wie sie sind, und das war manchmal oder häufig auch ungeplant, und ich habe es nie bereut. Es gibt nicht den Punkt, wieso hätte ich diese Entscheidung. Und wenn es dann eine gibt, wo ich heute sicherlich anders drauf gucken würde, dann wäre es so diese Zeit, wo das mit der Elternzeit losging. Ich habe, wie gesagt, 3 Töchter, sind so zwischen 14 und 16 Jahre alt. Und als die Älteste geboren wurde, da ging das gerade los mit der Elternzeit, dass also auch Väter mal eine Auszeit nehmen können oder 3 Monate Elternzeit machen oder länger. Und das war ganz frisch. Das war natürlich noch so als Jungmanager, war man der Meinung, oh nein, das als jemand, der auf seine Karriere guckt, machst du das nicht. Heute ist das Normalste der Welt, egal welcher Karrierestufe oder Entwicklung du steckst. Und das würde ich sicherlich heute anders machen. Ja, klar würde ich das machen, und das würde ich sagen, kannst du nicht mehr korrigieren. Das ist kein Schritt, den du anders machen kannst. Das würde ich heute sicherlich anders entscheiden. Versuche heute noch zu gucken, also so viel da bin wie möglich für meine Familie. Dass die ganz klar wissen, wenn ich da war, dann steht es auch im Vordergrund.
Ja.
Also, aber diesen einen Moment, würde ich sagen, den hätte ich anders entscheiden sollen.
Ja.
Das war noch nicht die Zeit dafür. Oder ich war noch nicht reif dazu.
Ja, und da gab es noch andere Paradigmen. Es hätte richtig Mut gekostet zu sagen, und ich mache das.
Genau. Und da hätte ich mutiger sein sollen.
Ja. Ja, total spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich denke, wir alle, ich auch, wenn du so drüber berichtest, und ich bin sicher, ihr auch, könnt da mitgehen und habt vielleicht Momente in eurem Leben gehabt, wo ihr merkt, natürlich kommt er nie wieder. Und es wäre großartig gewesen, den ganz auszukosten. Und das Ermutigende ist aber, dieser jetzige Augenblick, den ihr mit uns beiden teilt, den wir mit euch teilen, den haben wir alle. Ne? Und mehr als den jetzigen Augenblick, den gibt's nicht. Und vielleicht, dass wir das in Zukunft noch intensiver leben können, was das Leben uns schenkt. Das nehme ich aus diesem Podcast mit. Ich nehme auch mit, Marcel, diese Freude, mit der du ans Tageswerk gehst. Etwas total Spannendes, denn ich glaube, oft überlegen wir uns ja, okay, wenn ich dies oder jenes tun könnte, wenn ich vielleicht den Job wechsle, dann hätte ich mehr Spaß. Und trotzdem glaube ich, ist es die große Kunst, in dem, was wir tun, Freude zu entwickeln. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Ich glaube, das ist etwas, was du sehr, sehr gut beherrschst und mit deinem Team teilst und sicherlich ein großer Teil deines und eures Erfolges. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. War total spannend. Ich habe viel Neues über dich auch gelernt. Ich werde jetzt 6 Uhr früh ganz genau schauen, wer da durch Hamburg läuft. Und wünsche dir alles, alles Gute.
Danke, vielmals, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bei euch möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt auf den Subscribe-Button, abonniert hier den Kanal. Wie ihr wisst, kommen regelmäßig Podcasts und es freut mich sehr, wenn ihr dabei bleibt. Alles Gute und bis bald.